Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Die Bauausgaben in der Schweiz sind auch im Krisenjahr 2009 gestiegen. In städtischen Zentren wird Wohnraum teurer und teurer und die Personenfreizügigkeit beschleunigt den Trend. Bereits sehen sich auch Gutverdienende zum Zügeln gezwungen. Doch letztlich kann diese Entwicklung für alle teurer werden. Im Private Banking mit den ganz reichen Kunden war für die Banken im letzten Jahr deutlich weniger zu verdienen. Georg Fischer, der Schaffhauser Industriekonzern, steigert den Umsatz und macht wieder Gewinn. Auch bei den Transporteuren von Kühne und Nagel geht's aufwärts. Und Grenoble in Frankreich hat eine dritte Krawallnacht hinter sich. Wiederum mit Schüssen auf Polizisten. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Patrick Seiler.
In der Schweiz ist 2009 für mehr Geld gebaut worden als im Jahr zuvor, trotz der Rezession. Fast 55 Milliarden Franken gaben private und die öffentliche Hand fürs Bauen aus. Das sind gut 2% mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik meldet. Dabei wurden mehr Gebäude gebaut als Tiefgaragen. Der Hochbau nahm also stärker zu als der Tiefbau. Und die Investoren steckten mehr Geld in Wohnhäuser als in Industrie- und Gewerbegebäude. Für das laufende Jahr rechnen die Statistiker erneut mit einer Zunahme. Das Privatkundengeschäft der Banken ist weltweit nicht mehr so erfolgreich wie vor der Finanzkrise. Die Ergebnisse im Privatkundengeschäft sanken 2009 um rund einen Viertel. Das zeigt eine Studie der Beratungsfirma McKinsey. Grund seien hohe Kosten und weniger gute Margen auf den Finanzprodukten. Zudem stehe das Geschäft in Offshore-Ländern, also in den steuerfreundlichen und regulierungsarmen Standorten, vermehrt unter Druck, heißt es weiter. Beim Schaffhauser Industriekonzern Georg Fischer geht es wieder aufwärts. Im ersten Halbjahr 2010 hat der Konzern bei Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Der Konzern machte 41 Millionen Franken Gewinn, nachdem er im letzten Jahr einen Verlust von 139 Millionen gemacht hatte. Der Umsatz stieg um 23% auf rund 1,7 Milliarden Franken. Auch der Schweizer Logistik- und Transportkonzern Kühne und Nagel profitiert von der Erholung der Weltwirtschaft. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2010 einen Gewinn von 280 Millionen Franken, was einem Plus von 9% entspricht. Auch der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16% auf 9,8 Milliarden Franken. In der Schweiz werden wieder mehr Autos verkauft. Im ersten Halbjahr 2010 stieg der Absatz im Vergleich zum ersten Halbjahr 2009 um 10%. Nach Angaben des Verbands der Autoimporteure ist damit fast wieder das Niveau von vor der Krise erreicht. Die Kunden wünschten heute häufiger Autos, die wenig Treibstoff verbrauchen, sie möchten aber nicht auf Komfort und Technik verzichten. Das meistverkaufte Auto war im ersten Halbjahr, wie bereits seit längerem, der VW Golf. Die Migros hat als Unternehmen bei Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten den besten Ruf, gefolgt von Swatch und Lindt und Sprüngli. Dies hat eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK bei 3.400 Befragten ergeben. Erneut schlecht schnitten die Grossbanken UBS und CS ab. Die UBS belegt den 50. und damit letzten Rang, die Credit Suisse Rang 44. Bei der Befragung zählten zum Beispiel Image, Bekanntheit, Qualität und Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die Situation im Golf von Mexiko ist zurzeit unklar. BP teilte mit, das Bohrloch sei geschlossen. Die US-Regierung hingegen spricht davon, dass es in der Umgebung des Bohrloches ein Leck habe, wo Öl oder Gas in das Meer sickere. Der Einsatzleiter der Regierung forderte BP in einem Schreiben auf, die Situation gründlich zu untersuchen und die Regierung rasch zu informieren. Falls tatsächlich Öl ausströmt, könnte das bedeuten, dass die Leitung im Meeresboden dem Druck nicht standhielt und beschädigt wurde. In der französischen Stadt Grenoble sind die dritte Nacht in Folge Polizisten angegriffen worden. Unbekannte hätten auf ein Polizeiauto geschossen, teilten die Behörden mit, es sei niemand verletzt worden. Seit Freitag wurden in Grenoble rund 80 Autos angezündet, die Krawalle begannen, nachdem Polizisten nach einem Raub in einem Casino einen flüchtenden 27-Jährigen erschossen hatten. Die Angehörigen des Toten werfen der Polizei übertriebene Gewalt vor. Oppositionspolitiker kritisierten Präsident Sarkozy, dieser sei mit seiner Sicherheitspolitik gescheitert. Die USA unterstützen Pakistan mit 7,5 Milliarden Dollar. Dies erklärte US-Außenministerin Hillary Clinton zu Beginn ihres Treffens mit der pakistanischen Regierung. Finanziert werden damit Projekte in der Trinkwasser- und Energieversorgung sowie im Gesundheitswesen. Pakistan ist die erste Station auf Clintons Asienreise.
Dem alten Spruch, wenn die mit dem Mietzins raufgehen, gehe ich mit den Möbeln runter, folgt in städtischen Zentren der Schweiz immer häufiger auch die Tat. Normalverdiener können oder wollen sich den immer teureren Wohnraum nicht mehr leisten und ziehen weg. Zahlen und Fakten, ein typisches Beispiel und Hintergründe zu einer problematischen Entwicklung in den nächsten Minuten. Und weitere Themen, das Dilemma mit dem Mann im Hungerstreik. Laut Bundesgericht ist Zwangsernährung zulässig, für Ärzte steht der Wille des Patienten im Vordergrund. Szenen wie vor 5 Jahren. Die Krawalle in Grenoble erinnern an schwere Jugendunruhen in Frankreich und Gerichtsmedizin an ganz alten Knochen. Venezuelas Präsident Chavez will beweisen, dass Simon Bolivar, der Freiheitsheld, vor 180 Jahren ermordet wurde. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.193 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 36,37 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,520. Das Wetter. Heute bleibt es sonnig, im Norden ist es sogar oft wolkenlos. Die Temperatur steigt auf 27, im Wallis und im Tessin auf 30 Grad. Am Dienstag bleibt es sonnig bei 28 bis 32 Grad. Am Nachmittag sind über den Bergen erste lokale Gewitter möglich. Am Mittwoch ist es im Mittelland immer noch ziemlich sonnig. Im Süden und in den Bergen scheint nur noch zeitweise die Sonne und dort gibt es bereits vielerorts Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 30, mit Föhn bei 33 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr, 3 Kilometer Stau auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden, in Richtung Norden 1 Kilometer Stau vor dem Gotthard-Süd-Portal in Airolo. Zudem Stau oder stockender Verkehr wegen Bauarbeiten in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Blegi und Cham. In Richtung Zug zwischen der Verzweigung Rütihof und Cham und daher auch auf der A14 Richtung Zug vor der Verzweigung Rütihof. Schließlich stockender Verkehr im Tessin auf der Hauptstrasse zwischen Quartino und Scatenazzo.
Das letzte Jahr war ein gutes für die Baubranche der Schweiz. Das Bundesamt für Statistik hatte zwar für 2009 wegen der Wirtschaftskrise eher einen Rückgang prognostiziert, doch jetzt zeigt sich, trotz Rezession halten sich die Privatleute nicht zurück. Den Traum vom Eigenheim wollen sich viele jetzt erfüllen, jetzt, wo die Hypothekarzinsen noch tief sind. Thomas Oberer.
In der ganzen Schweiz sind auch im Jahr 2009 an vielen Orten die Bagger aufgefahren. Das Geschäft der Baufirmen brummt, trotz Wirtschaftskrise. Die Bauausgaben sind letztes Jahr auf fast 55 Milliarden Franken angestiegen, ein Plus von 2,1%. Berücksichtigt man, dass Bauarbeiten wegen des starken Konkurrenzdrucks in der Branche auch im letzten Jahr wieder leicht billiger wurden, so ergibt sich gar ein Plus im Bausektor von 3,2%. Für Donato Scognamiglio von der Zürcher Immobilienberatungsfirma Yazzi gibt es dafür einen einfachen Grund.
Finanzierungskosten sind heute so tief, das Geld ist, das salopp gesagt, fast dreckbillig. Jeder kann bauen, der will, jeder kriegt das Geld, also es wird kräftig gebaut.
Eine Tendenz fällt bei den Bauausgaben besonders auf. Private haben sich letztes Jahr vermehrt für Neubauten entschieden. Weniger Geld gaben private Haushalte für Umbauten aus. Gerade umgekehrt bei der öffentlichen Hand. Dort hielt sich der Staat letztes Jahr bei Neubauprojekten zurück. Dafür gab der Staat mehr Geld aus für Umbauten. Die erfreuliche Tendenz für die Baubranche soll gemäß der Prognose des Bundesamtes für Statistik vorerst anhalten. Für das Jahr 2010 erwarten die Spezialisten des Bundes noch einmal einen Anstieg der Bauinvestitionen um rund 3%.
Es wird also fleißig gebaut in der Schweiz, denn komfortabler Wohnraum ist begehrt. besonders bei neu eingewanderten Arbeitskräften mit sehr guten Löhnen. Studien zeigen, die Personenfreizügigkeit treibt Miet- und Kaufpreise in Zentren wie Genf, Zürich oder Zug in die Höhe. Mittelstandsfamilien, die nicht mithalten können oder wollen, werden aus der Stadt verdrängt. Zugerinnen und Zuger weichen deshalb vermehrt in Nachbarkantone aus, zum Beispiel ins aargauische Dorf Sins. Dort kommen 2/3 der Neuzuzüge aus Zug. Und sogar 90% aller, die in Sins ein Eigenheim kaufen, sind Zugerinnen oder Zuger. Andrea Keller hat sich in einem Quartier solcher Wohnflüchtlinge umgehört.
Auf der Hauptstraße in Sins, ein Verkehrsknoten in Richtung Zug, Luzern und Aarau, staut sich der Verkehr. Es ist entsprechend laut. Nur wenige Schritte weiter hingegen, inmitten der neuen Wohnüberbauung Rossweit, herrscht Stille. In der Mittagshitze sind die großen Balkone und Terrassen der rund 100 Wohnungen leer. Ein einziger Mann arbeitet im Freien und jätet Blumenbeete. Viktor Knüssel ist selbstständiger Landschaftsgärtner. Er macht die Umgebungsarbeiten der gesamten Überbauung und wohnt auch gleich in einer der 4,5-Zimmer-Wohnungen im Parterre, zusammen mit seiner Frau und 2 kleinen Kindern. Die Zucker haben zuerst in ihrem Heimatkanton etwas zum Kaufen gesucht, vergeblich, wie Sibyl Knüssel sagt.
Wenn man sich im Internet informiert über Liegenschaften zum Mieten oder Kaufen, Wohnungen in unserer Grösse unter 1,2 Millionen, habe ich jetzt nichts gesehen. Gerade so auf den ersten Augenblick. Und das ist auch verrückt für eine Familie.
Dass sie aus ihrem Heimatkanton quasi vertrieben wurden, Viktor Knüssel meint, dagegen könne man im Boomkanton Zug nichts machen.
Ja, das ist halt einfach eine Entwicklung, die ja, mit den Geschäften und mit den Firmenleuten, die da kommen, die halt die nötigen Mittel haben. Und durch die Nachfrage gehen halt dann die Preise auf. Oder? Und wenn du magst mitmachen, dann kannst du mitmachen und sonst musst du halt etwas anderes suchen.
Für Familie Knüssel ist Zins unterdessen aber nicht einfach ein Ausweg, sondern ein Glücksfall. Für weniger Geld gäbe es hier mehr Raum, mehr Lebensqualität und ein intaktes Dorfleben.
Ich sage jetzt, es ist noch ein bisschen ländlich noch. Man sagt dann halt noch Grüezi auf der Strasse. Ja.
Alle Geschäfte in Gehdistanz, bekannte Zuckergesichter in der Nachbarschaft und freundliche Alteingesessene. Auch René Weiss ist zufrieden mit seinem neuen Wohnort. Der alleinstehende Außendienstmitarbeiter hat eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit 120 Quadratmetern und großzügigem Sitzplatz für sich. Eben ist ein Freund auf Besuch, René Bixel aus dem Zuggerischen kam. Er sei auf Wohnungssuche in Zug. Die Wohnungen seien aber so begehrt, dass überrissene Mieten verlangt würden, sind sich die Freunde einig.
Wenn ich ja den Preis überkomme, wenn ich für eine 4,5-Zimmer-Wohnung 4'000 Franken überkomme, dann nehme ich das natürlich.
Im Zug hat es natürlich von Firmen sehr viele Ausländer, die kommen, wo die Firmen auch die teuren Wohnungen zahlen oder die Leute, die können, die es holen, auch die teuren Wohnungen können zahlen.
Ich sage Ihnen, wenn ich 3'500 Franken zahlen, Miete zahlen, dann habe ich morgen eine. Dann habe ich am Montag eine Wohnung. Aber das ist ja nicht der Sinn.
René Weiss hat sich deswegen entschieden, in Sins ein neues Zuhause zu suchen. Er hat seine Attika-Wohnung in Zug gegen eine Parterre-Wohnung in der Rossweit getauscht. Er ist überzeugt, dass die Rechnung unter dem Strich aufgehe, auch wenn er in Sins wohl das Doppelte an Steuern bezahlen müsse.
Also nehmen Sie an, Sie zahlen in Zug 10'000 Franken Steuern, dann zahlen Sie dann einfach 20'000 Franken. Dafür sind die Wohnungen 200'000 Franken günstiger, also können Sie eigentlich 20 Jahre leben und dann sind Sie wieder gleich weit.
Dazu komme, dass nicht nur die Mieten günstiger seien.
Ein Café Crème da hinten, sagen wir die 50 Meter über Grenze, ist 3,60 Franken, 3,80 Franken. Wenn sie es zugehen sind, ist es 4 Franken, 4,50 Franken.
Und nicht nur im monatlichen Haushaltsbudget. René Weiss ist sich sicher, dass sich seine Investition in den Aargauer Wohnort auch langfristig gesehen auszahle.
Die Landpreise sind natürlich jetzt hier gestiegen. Also ich bin nicht schlechter dran wie das Zug. Und wenn ich die Wohnung wieder verkaufe, hätte ich jetzt auch schon wieder Geld drauf verdient.
Die Konsequenzen daraus sind in Sins schon zu spüren. Auch in Sins steigen zurzeit die Bodenpreise. Es ist absehbar, dass Mittelstandsfamilien künftig auf andere Wohnorte werden ausweichen müssen.
Andrea Keller über Wohnflüchtlinge im Aargau, die Zuggerimmobilienpreise nicht mehr bezahlen können oder wollen. Die steigende Nachfrage nach Häusern und Wohnungen in den Zentren ist auch für die Schweiz als Land eine Herausforderung. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath über schwierige Nebeneffekte der Personenfreizügigkeit.
Der Wandel findet am Genfersee und in der Agglomeration Zürich-Zug statt. Gut verdienende Menschen, viele davon Neuzuzüger aus dem Ausland, kommen in die Stadt und mieten Wohnungen, die sich alteingesessene Stadtbewohner, die nicht überdurchschnittlich verdienen, nicht mehr leisten können. Es findet ein Verdrängungswettbewerb statt. Dadurch verändert sich die Zusammensetzung der Stadtbevölkerung. Mehr Reiche, weniger Arbeiter. Eine Veränderung, die nicht nur Folgen für die direkt Betroffenen habe, sagt Raumentwicklungsexperte Stefan Fahrländer von Fahrländer Partner.
Ich denke schon, dass eine Stadt davon lebt, dass halt alle Schichten vertreten sind, dass alle Lebensstile vertreten sind. Letztlich muss es die Gesellschaft entscheiden, wie sie halt vorgehen will, ob es irgendwie mitteloberschichtige Zentren gibt und dann periphere Gebiete oder die Ränder der Agglomeration, die eher von der Unterschicht bewohnt werden. Vielleicht auch eine Art Ghettobildung von Unterschichten, wie wir das kennen, meinetwegen aus Paris.
Wer in der Agglomeration lebt, hat einen längeren Arbeitsweg. Das kostet die Gesellschaft etwas, denn Pendler brauchen Straßen und Schienen. Derzeit sieht es aber nicht danach aus, dass die Politik dieses Phänomen unterbinden möchte. In Zürich ruft nur gerade die SP dazu auf, die soziale Durchmischung in der Kernstadt zu bewahren. Sie beklagt auch, das gewöhnliche arbeitende Volk mache wegen der hohen Mieten die Immobilienbesitzer nur noch reicher. Auch für das Kleingewerbe werden die hohen Mieten in den Trendquartieren zum Problem. Es müsse vielleicht gar wegziehen, sagt Immobilienexperte Urs Hausmann von Würst und Partner.
Wenn das alle tun, dann kann es natürlich sein, dass das gesamtwirtschaftlich oder für das ganze Quartier langfristig eine negative Entwicklung ist.
Gesamtwirtschaftlich gesehen stelle der Verdrängungswettbewerb jedoch kein Problem dar, sagt Immobilienexperte Urs Hausmann. Die Zuwanderung gut verdienender Menschen, insbesondere von Ausländern, mache Sinn.
Absolut, weil sie steigen auch oder machen einen Beitrag, dass das Bruttoinlandprodukt steigert und davon profitieren letztlich alle. Es ist also nicht so, dass nur die Mieten steigen.
Für Großunternehmen stellen die steigenden Immobilienpreise kein Problem dar, denn die Büromieten sind zum Beispiel in Zürich in den letzten 40 Jahren real nicht gestiegen. Dies, weil viel Büroräume gebaut worden sind. In den großen Schweizer Agglomerationen findet derzeit also eine Umschichtung statt. Und die Agglomerationen breiten sich auch immer mehr aus. Wegen der Zuwanderung, aber auch weil die Schweizer selber immer mehr Wohnraum beanspruchen. Ein eigentliches Platzproblem wegen der Zuwanderung hat die Schweiz allerdings noch nicht. Das sagt Raumentwickler Stefan Fahrländer.
Ja, wahrscheinlich hat es noch sehr lange Platz, rein vom Raum her. Man kann noch sehr viel bauen. Es wird eine gesellschaftliche Frage sein, wo man sich so viel zubauen will und wo man sich dann noch wohlfühlt.
Ein anderes Problem sei, so Fahrländer, dass die Raumreserven am falschen Ort sind, nämlich dort, wo sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen. In den Ballungsgebieten gibt es allerdings nur noch sehr wenig Baulandreserven, was die Preise in die Höhe treibt. Abhilfe würde ein Abtausch der Bauzonen schaffen. Das würde mehr und günstigeres Bauland in den Agglomerationen bringen. Doch dies ist im Moment politisch noch kein Thema. Doch da in den Agglomerationen kein Ende der Preisrallye in Sicht ist, wird sich die Politik sich wohl bald darum kümmern müssen und sich auch fragen, welche Sozialentwicklung sie in den Städten will.
Es geht um Leben und Tod im Fall Bernard Rappa. Der verurteilte Walliser Hanfbauer befindet sich seit 2 Monaten im Hungerstreik. Es ist zwar nicht sein erster, aber diesmal befürchten Politik und Justiz das Schlimmste. Das Bundesgericht hat jetzt entschieden, dass eine Zwangsernährung zulässig ist, um das Leben von Rappa zu retten. Das Bundesgerichtsurteil setzt damit die Ärzte unter Druck, denn die ethischen Richtlinien der Medizin geben dem Willen des Patienten ein großes Gewicht. Dominik Meyer.
Das Bundesgericht sagt klar, eine Zwangsernährung sei mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Das Gericht verlangt von der Walliser Justizdirektorin Esther Weber-Kalbematten gar, dass sie an ihrem Kurs festhalte. Das heißt, der inhaftierte Bernard Rappa müsse zwangsernährt werden, wenn dies nötig sei. Die Walliser Regierungsrätin freut sich über den Entscheid. Gestützt darauf habe sie den Ärzten am Berner Inselspital, wo Rappa zurzeit überwacht wird, einen klaren Auftrag erteilt.
Ich habe entschieden, dass Sie eine künstliche Ernährung ins Auge fassen, von dem Zeitpunkt, wo Sie denken wo die physische Integrität von Herrn Rappa bedroht ist.
Doch das Berner Inselspital gibt nicht bekannt, wie es den Bundesgerichtsentscheid und die Order aus dem Wallis umsetzen wird. Das Spital lässt ausrichten, die Ärzte würden sich an die Richtlinien der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften halten. Dort heißt es für den Fall eines Häftlings im Hungerstreik:
Fällt die Person im Hungerstreik in ein Koma, geht der Arzt nach seinem Gewissen und seiner Berufsethik vor. Es sei denn, die betreffende Person habe ausdrückliche Anordnungen für den Fall eines Bewusstseinsverlustes hinterlegt, auch wenn diese den Tod zur Folge haben können.
Die ethischen Richtlinien lassen den Ärzten also mehr Spielraum als das Bundesgericht. Und genau darauf stützt sich der Anwalt von Bernard Rappa, Abanema. Rappa habe klare Weisungen gegeben und darin stehe explizit, dass man ihn sterben lassen müsse. Das müsse man respektieren. Rappa habe klare Anordnungen gegeben. Er habe Formulare der Sterbehilfeorganisation Exit ausgefüllt. Darin sage Rappa, er wolle nicht reanimiert und nicht zwangsernährt werden. Allerdings lassen die ethischen Richtlinien der Akademie im Fall Rappa auch andere Schlüsse zu. Das sagt deren Präsident Peter Sutter. Man müsste sich fragen, ob Rappa tatsächlich sterben wolle oder ob sein Todeswunsch nicht einfach ein Druckmittel sei, um freizukommen. Die Ärzte müssten darüber nach ihrem Gewissen entscheiden. Der Zwangsernährungsauftrag des Bundesgerichts könne aber dazu beitragen, dass ein Arzt am Schluss eher dazu neige, Rappas Leben zu retten.
Wenn er nicht sicher ist, ob der wirkliche Wille von Herrn Rappas ist, zu sterben, dann kann er natürlich eher eine Zwangsernährung vornehmen, wenn er eben weiß, dass nach Bundesgericht das für ihn eine legitime Situation ist.
Ähnlich sieht dies die Zürcher Strafrechtsprofessorin Brigitte Tag. Sie vertritt eigentlich die Meinung, dass man den Willen des Hungerstreikenden respektieren müsse. Das Urteil des Bundesgerichts habe die Lage aber etwas geändert.
Das Bundesgericht eröffnet für den Arzt, der jetzt quasi im Dilemma steht und sich fragt, was soll ich denn machen, die Möglichkeit zu sagen: Dann kann ich zwangsernähren, wenn ich als Arzt es mit meinem Gewissen vereinbaren kann.
Für andere Strafrechtsexperten wie den Zürcher Christian Schwarzenegger ist die Situation aber eindeutiger. Es sieht kein Wenn oder Aber. Nach dem Urteil des Bundesgerichts, so Schwarzenegger, müssten die Ärzte Bernard Rappa am Leben halten.
Gelder von wohlhabenden Kunden verwalten. Das sogenannte Private Banking galt lange Zeit als das blühende Geschäft der Schweizer Banken. 2009 aber gingen die Ergebnisse in diesem Bereich um 25% zurück, zeigt eine Studie des Beratungsunternehmens McKinsey. Das schlechte Resultat erstaunt, zumal die Börsen wieder gut liefen und in der Folge die Vermögen wieder zunahmen. Zu den Hintergründen Wirtschaftsredaktorin Susanne Giger.
Ein Grund, weshalb Banken weniger verdienen am Geschäft mit den Privatkunden, sei, dass Kunden anders anlegen als früher, sagt Felix Wenger von McKinsey.
Was passiert ist, dass die Kunden sehr stark in Bargeld und in Obligationen investieren.
Und bei diesen Anlagen können Banken nur tiefe Gebühren verlangen. Komplizierte, strukturierte Produkte, die den Banken mehr einbringen, sind zurzeit also für viele Kunden immer noch out. Ein zweiter Grund, dass unter dem Strich weniger bleibt, sind hohe Kosten. Banken weltweit müssen Kundendaten besser überprüfen und sie investieren in neue Produkte und Märkte. Erstaunlich wenig traf die Schweiz die Diskussion ums Bankgeheimnis. Sie verlor 2009 1% an Kundengelder. Luxemburg und die Kanalinseln hingegen verloren zwischen 4 und 7%. Profitieren taten hingegen die westeuropäischen Länder sowie die asiatischen Offshore-Zentren Hongkong und Singapur.
Seit 3 Nächten herrscht in einem Vorortsquartier im französischen Grenoble Ausnahmezustand. Jugendliche randalieren und schießen auf die Polizei. Die Ausschreitungen begannen am Freitag, nachdem die Polizei einen 27-jährigen Mann erschossen hatte, der nach einem Überfall auf ein Casino fliehen wollte. Die Vorfälle wecken Erinnerungen an schwere Jugendunruhen in französischen Vorstädten vor 5 Jahren. Frankreich-Korrespondent Rudi Meder.
Am schlimmsten war es in der Nacht auf Samstag. Aufgebrachte Jugendliche zündeten 60 Autos an, 2 Geschäfte gingen in Flammen auf. In der folgenden Nacht brannten 15 Autos. Inzwischen hat die Polizei die Lage weitgehend unter Kontrolle. Sie patrouillierte die ganze Nacht in Fahrzeugen, Fenster geöffnet, geladene Gewehre im Anschlag. Die große Eskalation gegenüber früheren Unruhen sind jedoch die Schüsse. Auch in der vergangenen Nacht gaben Jugendliche mehrere Schüsse auf Polizeiautos ab. Die Sicherheitsverantwortliche des Departements Isère, Brigitte Julien, ist von dieser Entwicklung überrascht.
On avait prévu une nuit difficile, mais on s'attendait tout de même pas à ce qu'ils nous tirent dessus de cette façon. C'était très clair, c'est pour tuer et c'est pour tuer les policiers.
So etwas habe sie nicht erwartet. Es sei ganz klar, die Schüsse seien abgegeben worden, um Polizisten zu töten. Die Jugendlichen werfen der Polizei ihrerseits vor, mit unnötiger Gewalt vorgegangen zu sein. Ein 16-jähriger Augenzeuge ist über die Härte des Einsatzes schockiert, wie er gegenüber dem Radiosender France Info erklärt.
J'étais sur place et ça m'a choqué, je peux même pas l'expliquer. C'était violent. J'ai vu la police arriver à toute allure, elle a direct sorti les armes, elle a tiré. Et en juré, ça les amusait.
Kaum angekommen, hätten die Polizisten die Waffen gezogen und das Feuer eröffnet. Es schien sie zu amüsieren. Innenminister Brice Hortefeux reiste noch am Wochenende nach Grenoble und versprach, er werde die Ordnung mit allen Mitteln wiederherstellen. Doch der Präsident des Vereins Städte und Vororte, Claude Dillion, betont, Machtdemonstrationen der Polizei lösten das Problem nicht.
Nous on est un petit peu, je le dis franchement, fatigué. C'est pas des opérations coup de poing qui vont arranger les choses. Ce qu'il faut, c'est une réaction dans la durée pour permettre à un certain.
Es brauche ein anhaltendes Programm, um die Lebensbedingungen dieser jungen Leute in der Banlieue zu verbessern, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die Integration zu fördern. Frankreich müsse sich überlegen, ob es explosive Zustände wie in der Banlieue weiter tolerieren wolle.
Est-ce que la société française se satisfait de ces poudrières? Est-ce qu'elle accepte d'avoir en son sein des poudrières ou est-ce qu'elle décide une bonne fois pour toutes de dire arrêtons, ça suffit, on ne peut pas avoir des choses comme ça?
Nicolas Sarkozy war angetreten mit dem Versprechen, in der Banlieue Ordnung zu schaffen, die Lebensbedingungen dort zu verbessern. Doch realisiert hat er wenig. Nach wie vor leben in diesen Vorortsgemeinden viele Einwanderer wie in Ghettos, ohne Aussicht auf Arbeit. Die Kriminalitätsrate ist hoch, während die Sparprogramme der Regierung die Zahl der Polizisten reduzieren, vor allem der lokalen Polizei, die das Vertrauen der Bevölkerung hätte. Viele Vorortsgemeinden sind so, allen Versprechen zum Trotz, nach wie vor ein Pulverfass, wie die Unruhen von Grenoble einmal mehr eindrücklich vor Augen führen.
Venezuela ist übers Wochenende Zeuge eines skurrilen Totenkults um Simon Bolivar geworden, den bedeutendsten Anführer Südamerikas im Kampf gegen die spanische Kolonialherrschaft vor 200 Jahren. Präsident Hugo Chavez ließ die Gebeine des Unabhängigkeitshelden aus dem Grab holen. Er will beweisen lassen, dass Bolivar nicht an Tuberkulose gestorben, sondern ermordet worden ist. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann über den eigentümlichen Akt.
Es waren gespenstische Szenen, die morgens um drei über die Bildschirme flimmerten. Live übertragen wurde, wie sich im Pantheon von Caracas Männer in Chirurgenkleidung an der Gruft Bolivars zu schaffen machten. Als die Nationalhymne ertönte, hielten die bizarr gekleideten Gestalten inne, salutierten eine Weile lang und hoben schließlich den Sargdeckel. Inmitten der gespreizten Feierlichkeit hatten Angehörige der Präsidentengarde die Gebeine Bolivars hervorgeholt, vor den Augen von Staatschef Hugo Chavez, einem glühenden Bolivar-Verehrer. Es habe sich um einen höchst patriotischen Akt gehandelt, um einen erhabenen Augenblick und alle hätten geweint, sagte Hugo Chavez später.
Un acto patrio, un acto sublime. Yo lo vi llorando a todo. Lloramos.
Simón Bolívar, Simón.
Noch heute, 200 Jahre nach dem Beginn der Unabhängigkeitskämpfe, pflegen wie Hugo Chavez viele Menschen in Lateinamerika ein verklärtes, ja romantisches Bild von der Figur Simón Bolívar. Die lateinamerikanische Linke projiziert viel mehr von ihrem Gedankengut in Bolívar hinein, als dass es tatsächlich große Übereinstimmungen gäbe.
Simón Bolívar, Simón.
Und Offiziell deklarierter Zweck der Exhumierung der Reste Bolivars ist es, seine genaue Todesursache zu ermitteln. Chavez verdächtigt die Oberschicht im Nachbarland Kolumbien, sie habe den südamerikanischen Unabhängigkeitshelden seinerzeit vergiften lassen. Für die Historiker ist Simón Bolívar an Tuberkulose gestorben, die vor 180 Jahren noch mit dem Gift Arsen behandelt wurde. Venezuelas bürgerliche Opposition bezeichnete die Sargöffnung als lächerliche Show und forderte Chavez auf, sich um die immer größeren Probleme des Landes zu kümmern. Falsch liegt sie mit dieser Interpretation nicht. Die Jahresteuerung steht bei 30% und zerfrisst die Einkommen. Caracas ist eine der gefährlichsten Hauptstädte Lateinamerikas und die zum großen Teil verstaatlichte Lebensmittelversorgung stockt immer wieder. Kürzlich wurden 130.000 Tonnen Nahrungsmittel entdeckt, die in den Depots staatlicher Verteilerketten vergammelten. Hugo Chavez ist ein Talent, wenn es darum geht, Fakten zu schaffen, um die Venezolaner abzulenken. Mehr als ein solches Manöver ist die Sache mit dem Skelett Bolivars jedenfalls nicht.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.